Guten Abend, liebe Geschwister. Wir wollen die Zeit nutzen. Ich hoffe, ihr habt Hunger auf das Wort Gottes mitgebracht. Wollen wir nach unserer Gewohnheit beten, uns auf den Herrn ausrichten, von ihm alles erwarten, von ihm alles erbeten. Danke für das Vorrecht, das wir haben, Woche für Woche dein Wort zu lesen, Woche für Woche in dieser Gemeinschaft zu lernen, im Glauben zu wachsen, ohne große Anfeindungen und Hindernisse und Verbote. Jesus Christus, das ist eine Gnadenzeit, eine Segenszeit und ich danke dir wirklich vom Herzen dafür. Wir wollen das nicht als selbstverständlich annehmen und fahrlässig damit umgehen. Herr, das kann sich so schnell ändern und darum bin ich so dankbar für jede Gelegenheit, in der wir in dieser Art und Weise dein Wort studieren dürfen. Herr Jesus Christus, lehre du uns durch deinen Geist, öffne uns dein Wort, dass wir Geistliches deuten und geistlich, aber auch geistlich verstehen können. Dazu brauchen wir deinen Geist, der alles erforscht. Du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist, das, was ihn bewegt, das, was er braucht. Herr, ich möchte so nah wie möglich bei deinem Wort bleiben, in aller Treue und dir gefallen. Und du vermagst das in die Herzen, das zu legen und das zu sagen und was dran ist, was wichtig ist. Wie gut, Herr, dass du jeden Einzelnen kennst. Das Herz, die Bedürfnisse und du weißt, was jeder braucht. Und so darf ich dich bitten um deine Leitung und deine Führung und dein Wirken heute Abend. Und dir danken, Jesus, dir danken, dass du treu bist und dass ich mit dir rechnen darf. Amen. Also, dann lade ich euch ein, mit mir die Bibel wieder aufzuschlagen, 1. Petrusbrief. Wir behandeln die letzten drei Verse im ersten Kapitel. So, wir wollen dieses Kapitel auch abschließen, dann zum nächsten Kapitel kommt Kapitel 2, das ja schon in sich hat und dann viel konkreter und praktischer wird. Wir haben viel Zeit uns genommen, Vorarbeit zu leisten, damit wir die einzelnen Abschnitte, die dann kommen, auch einordnen können. Also, 1. Petrus Kapitel 1, Abvers 23 bis 25, ich lese uns nochmal die Verse vor. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen Samen, sondern aus unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Herrliche Verse. In diesem Zusammenhang und ausgehend von diesen Versen beschäftigen wir uns mit dem Thema der Wiedergeburt. Und im ganzen Zusammenhang Heiligung, die Befähigung zur Liebe und dann eben die Wiedergeburt. Unser Auftrag ist, ein heiliges Leben zu leben. Dass es möglich ist, haben wir unseren Herrn Jesus Christus zu verdanken, was er uns getan hat. Und unter anderem eben uns wiedergeboren. Das ist die Grundlage und überhaupt die Möglichkeit, dass wir einander mit dieser Bruderliebe, mit dieser ungeheuchelten und mit einer anhaltenden Bruderliebe lieben können. Das ist der ganze Kontext, über den wir schon länger miteinander nachgedacht haben. Darum geht es hier. Die Verknüpfung, denn ihr seid wiedergeboren. Macht das. Warum? Ihr seid wiedergeboren. In euch ist alles hineingelegt. Gott hat euch alles gegeben, das ihr braucht, um das zu tun zu können. Ich finde es sehr, sehr herrlich und sehr ermutigend, dass hier wir nicht in dem alten Bund sind, sondern im neuen Bund. Das heißt, wenn der Anspruch kommt, tut das, dann müssen wir nicht sagen, ja Herr, wie? Das ist doch unmöglich. Sondern hier ist eine Verheißung und weil ihr wiedergeboren seid, wir sind im neuen Bund, uns ist alles gegeben, damit wir in dieser Art und Weise leben können. Petrus macht zwei Dinge. Er sagt, denn ihr seid wiedergeboren, aus einem nicht vergänglichen Samen, aus einem ewigen Samen, aus einem lebendigen Samen. Darum seid ihr in der Lage. Und als Gegensatz sagt ihr seid nicht aus dem vergänglichen Samen wiedergeboren. Er setzt zwei Geburten gegenüber und sagt, die eine Geburt, die ist nach dem Fleisch und sie vermag das nicht hervorzubringen. Die andere Geburt ist nach dem Geist und sie vermag das hervorzubringen. Er stellt diese zwei Dinge gegenüber. Ich habe mir für mich selbst so eine kleine Tabelle gemacht, dass ich einfach diesen Überblick habe, was ist die erste Geburt, was ist die zweite Geburt, was leistet die erste, was leistet die zweite, was kann die erste nicht, was kann die zweite und so weiter. Und ich möchte euch ganz kurz sie nur vor Augen euch führen, ohne zu zeichnen, sondern im Geist zu zeichnen. Also die erste Zeugung, die erste Geburt steht gegenüber der zweiten Geburt. Die erste Geburt geschieht nach dem Fleisch. Das heißt, das ist von dieser Welt, das ist die alte Natur, die dabei hervorkommt. Und also die erste Zeugung ist nach dem Fleisch, die zweite Zeugung ist nach dem Geist. Also da stehen diese zwei Dinge, Geist und Fleisch gegenüber. Die erste Zeugung nach dem Fleisch bedeutet Schwachheit. Es bedeutet Vergänglichkeit. Die zweite Zeugung nach dem Geist bedeutet Kraft und bedeutet Unvergänglichkeit. Darüber werden wir noch ein bisschen nachdenken. Allein diese Stelle muss uns so einen großen Trost geben in Bezug auf unsere Sicherheit unseres Glaubens und unseres Heils. Denn diese Geburt, diese zweite Geburt aus dem Geist, die ist nämlich unvergänglich. Die ist nicht unvergänglich. Das ist keine vergängliche Geburt. Das heißt, bei der ersten Geburt, wenn man die erste Geburt erlebt, dann stirbt man. Man stirbt. Bei der zweiten Geburt stirbt man nicht. Wir feiern fast jede Woche eine Beerdigung. Man stirbt doch wohl. Aber wir sprachen darüber am Sonntag, über den Sieg, über den vollkommenen Sieg, dass selbst der Tod, der leibliche Tod, eigentlich durch den Sieg Jesu Christi ein Handlanger geworden ist. Der Tod hat die Hässlichkeit verloren, weil er eigentlich ein Werkzeug Jesu wird, um dich ins Eigentliche eigentlich zu bringen. Von daher ist das jetzt nicht die Niederlage, sondern das ist eigentlich der Sieg. Das ist eigentlich der Sieg. Also, diese herrliche Wahrheit, dass wer aus dem Geist geboren ist, nicht nur die Schwachheit dadurch abgelegt wird und eine Kraft empfängt, sondern dass auch was er da empfängt, ist unvergänglich. Ihr müsst euch vorstellen, dass diese Zeugung, diese Wiedergeburt, Petrus beschreibt es, das ist das bleibend. Es ist bleibend, es ist lebendig. Darf ich an dieser Stelle schon mal einen Gedanken loswerden? Wenn wir unser Heil, also wenn wir wiedergeboren, aus Glauben wiedergeboren werden und eine neue Kreatur geworden sind, könnt ihr mir soweit folgen? Ja? Das ist, was die Bibel lehrt. Das heißt, wenn man dann abfallen kann, dann bedeutet ja, dass man dann wieder, dass man da stirbt. Dass man geistlich stirbt. Habt ihr euch darüber Gedanken, welche Konsequenz es dann hat, wenn es so wäre? Das heißt, wenn jemand aufgrund von Sünden, die er begeht, wieder das Heil verlieren kann und somit geistlich stirbt, was muss wieder passieren? Er muss geistlich wiedergeboren werden. Das heißt, er muss wieder eine erneute Wiedergeburt erleben. Glaubt ihr, die Bibel lehrt an irgendeiner Stelle, dass man zweimal von Neuem geboren werden muss? Denk mal über die Konsequenz nach. Wenn jemand geistlich wiedergeboren ist, durch die Sünde wieder gestorben ist, abgefahren ist, um dann wieder eine geistliche Wiedergeburt zu erleben, ist das, was Viktor gerade gesagt hat. Was müsste wieder passieren? Jesus musste wieder kommen, Jesus musste wieder sterben. Versteht ihr? Und was würden wir sagen? Das ist unmöglich. Also wenn, dann es gibt keine größere Art, als Jesus wieder zum Spott aussetzen. Also das ist undenkbar. Das heißt, vom Glauben abfallen, durch die Sünde vom Glauben abfallen, das heißt geistlich wieder sterben und dann braucht es wieder eine geistliche Geburt, damit man überhaupt eine Chance hat. Und die Bibel sagt, wenn es einen Abfall gibt und ein Verlieren des Heils, Freunde, dann aber war es das. Dann gibt es keine Chance zurück. Das müssen wir sich klar machen. Ich bin davon absolut überzeugt, dass die Wiedergeburt und die neue Zeugung, dieses von Neuem geboren, von oben geboren werden, aus einem Samen geschieht, das unvergänglich ist. Und wenn diese Geburt unvergänglich ist, dann wird dieses Leben nicht vergehen. Es beginnt und es vergeht nicht. Das ist eine der herrlichsten Wahrheiten des Evangeliums, die es gibt. Also, Fleisch, Geist, Schwachheit, Kraft, Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit, alte Natur, neue Natur, Tod, Leben, all diese Dinge werden gegenübergestellt. Und Petrus macht uns deutlich, ihr seid von Neuem geboren worden, ihr habt eine neue Geburt erlebt, nicht wie die alte. Und darum sind wir in der Lage, Also wir haben darüber nachgedacht, über die Notwendigkeit der Wiedergeburt, welche Folgen hat, wie man geboren wird. Darüber haben wir uns Johannes angeschaut, was Jesus darüber gelehrt hat. Ich möchte euch eure Aufmerksamkeit nochmal auf den Petrus euch bitten, da mit mir da nochmal hineinzuschauen und auch, wie Petrus das gegenüberstellt. Und dann möchte ich noch über ein paar Dinge mit euch darüber reden. Schaut mal, er sagt Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus dem unvergänglichen Samen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Diese zwei Samen stellt er gegenüber. Und dann belegt er das, was er gerade gesagt hat, mit den zwei weiteren Versen. In Bezug auf die erste Geburt, auf das Fleisch, sagte, denn alles Fleisch ist wie Gras und alles seine Herrlichkeit wie des Grases Blumen. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Das heißt, die erste Geburt, sagt er, die ist hinfällig, die ist schwach, die ist vergänglich, die hat zwar ihren Reiz und ihren Glanz, wie die Blume, schön anzuschauen, aber letztendlich verdorrt es. Und dann wiederum, Vers 25, sagt er, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Also der Same Fleisch und das Same des Wortes gegenüber. Das eine vergeht, verdorrt, das andere bleibt. Das ist wichtig, dass der das gegenüberstellt und zeigt, was die neue Geburt ist. Und was er macht, er zitiert hier Jesaja 40. Als er das belegt, dass das Fleisch vergänglich ist und das Fleisch schwach ist und aus dem Fleisch man nicht lieben kann, nicht erkennen kann, gar nichts tun kann, zitierte Jesaja 40. Möchte mit mir ganz kurz dahin gehen. Jesaja 40. Vor einigen Jahren ist das für mich eine große Entdeckung gewesen, eine herrliche Entdeckung, dass Jesaja 66 Kapitel hat, so wie die Bibel 66 Kapitel und so wie es ab Kapitel 40 dann, ab dem 40. Buch dann das Neue Testament beginnt, mit dem Matthäusevangelium. So beginnt Jesaja mit Kapitel 40, mit diesem Verheißung des Königs und so weiter, des Gottesknechtes. Also, dass das Buch Jesaja selbst eine kleine Bibel, selbst in der Kapiteleinteilung, in der Bucheinteilung unserer Bibel entspricht, das war für mich eine herrliche Erkenntnis. Und schaut mal, in Kapitel 40, da geht es um Johannes den Täufer. Die Vorbereitung von dem Gottesknecht wird durch den Johannes den Täufer angekündigt. Vers 1, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frohdienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen. Denn er hat doppelt von der Hand des Herrn doppeltes empfangen für all seine Sünden. Also die Zeit der Vergebung ist jetzt gekommen. Freunde, die Zeit der Vergebung für Israel hat doppeltes empfangen. Gott hat gesagt, ihr habt das gebüßt. Für wann gilt das? Ab wann beginnt diese Sühnung? Ab wann beginnt die Vergebung der Sünden? Ab wann heißt es, okay, ihr habt genug Schuld abgetragen? Es ist okay. Das ist eine spannende Frage, gell? Und Jesaja prophezeit das, es wird eine Zeit kommen, wo Gott sagt, ihr habt Doppeltes empfangen und jetzt bin ich bereit, euch zu vergeben. Ab wann beginnt die Vergebung Israels? Schaut mal Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bannt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zu Ebene werden und das Hügelige zu Talebene. Kommen euch die bekannt, bestimmt. Das ist der Hinweis auf Johannes den Täufer. Er selbst zitiert das und als er gefragt wird, wer bist du? Er sagt, weder Elia noch der Prophet, sondern der Messias, ich bin diese Stimme in der Wüste. Und zitiert Jesaja 40 und sagt, das bin ich. Und so, wann beginnt die Vergebung der Sünde? Wann hört diese doppelte Schuld tragen auf? Dem Moment, wo Johannes der Täufer auftritt und spricht, kommt, tut Buße, das Reich ist nahe vor eurer Tür. Jetzt ist die Zeit da. Johannes der Täufer kommt, und das macht seinen Dienst so besonders, und bereitet diese Vergebung vor. Bereitet vor, dass dem Volk jetzt vergeben werden darf. Auch wenn es, das ist nicht irgendwann mal. Nicht irgendwann mal, wenn die Zeit der Gnade vorbei ist, dann dürfen die auch mal. Sondern es begann mit dem Kommen Johannes des Täufers und mit dem Kommen Jesu Christi, begann die Grundlage der Vergebung der Sünden. Aber jetzt, als Johannes der Täufer kam und diesen Dienst begann, könnt ihr euch an Johannes Evangelium erinnern? Wir haben es letztes Mal gelesen. Wie begann das? Das Wort wurde Fleisch und dann kam einer, der von diesem Licht zeugte, und das war Johannes. Und er kam und zeugte vor dem Licht, obwohl er selbst nicht das Licht war. Und das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erkannt. Ihr erinnert euch, ja? Jetzt schaut mal, genau das Gleiche wird hier uns beschrieben in Jesaja 40, Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Also. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Gott kommt und die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und wie wird er kommen? Alles Fleisch wird er sehen. Johannes sagt, wir haben es gesehen, betastet und geschmeckt und von dieser Herrlichkeit. Also, das ist die Parallele. Johannes der Täufer kommt, erzeugt von diesem Licht, er ebnet die Bahnen, ebnet die Straßen. Und dann ist die Verheißung, der Herr wird sich offenbaren, alles Fleisch wird sehen. Und dann wird alles Fleisch es annehmen. Und Buße tun. Und jetzt kommen wir an den Punkt, das Fleisch ist nicht in der Lage. Das Licht kam und die Finsternis hat es nicht erkannt. Er kam in das Seine, das Seine nahm nicht an. Warum? Weil es Fleisch ist. Jetzt schaut mal, Vers 6. Und jetzt kommt Petrus und zitiert das darum an dieser Stelle. Vers 6. Eine Stimme spricht, rufe. Und ich sage, was soll ich rufen? Ja, freut euch, jetzt ist alles Fleisch. Seht. Glaubt, nehmt an. Schaut mal, was soll er rufen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blumen des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat es angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Da ist die Herrlichkeit des Herrn kommt, alles Fleisch wird sehen und jetzt kommt sofort der Kommentar, aber... Das Fleisch taugt nichts. Das Fleisch ist verdorrt, es ist schwach, es ist nicht in der Lage. Fürwahr, das Volk ist Gras, das Volk ist Fleisch. Sie sehen ihn nicht, sie erkennen nicht. Sie sind nicht in der Lage. Seht ihr die Parallele zu Johannes Evangelium, wie das aufgebaut ist? Ja? Johannes der Täufer, dann die Herrlichkeit des Herrn besucht, aber die Unfähigkeit überhaupt, Jesus Christus, den Messias und das Evangelium anzuerkennen. Ich mache einen kurzen Sprung mit euch ins Johannesevangelium. Und zwar nicht Kapitel 1, sondern Kapitel 6. Geht mit mir in Johannes 6. Das sind so Momente, wo ich hoffe, dass ihr meinen Gedanken und meinen innerlichen Auslegungen, die mir helfen, bestimmte Bibel zu verstehen, mir folgen könnt. Und warum Petrus sie da zitiert, warum die Schrift diese Bibelstellen zitiert, wie sie zitiert. Als Jesus Fleisch wird und unter uns wohnt, und das, wir werden gleich sehen, warum, und beweist, dass er es ist, und eins der größten Machterweise tut, die Speisung der 5000, die wir vor kurzem in der Sonntagspredigt gehört haben, einen so großen Machterweis zeigt, glauben Sie nicht. Spätestens an diesem Punkt muss man doch sagen, ist doch so klar. Weder die Jünger noch die Volksmengen, die versteht, was Jesus getan hat und glauben nicht. Und dann entsteht eine intensive Auseinandersetzung, in der Jesus erklärt, dass er das Brot ist, dass er der Wein ist und dass man von ihm essen muss. Er ist das wahre Mana und so weiter. Er erklärt das, sie verstehen es nicht. Und er sagt, ich bin vom Himmel gekommen. Mein Vater hat mich zu euch gesagt, ich bin dieses Brot. Und die regen sich darüber auf, sagen, jetzt müssen wir ihn essen, müssen wir von ihm trinken. Was ist das für eine Rede? Und regen sich sehr darüber auf. Sie verstehen nicht, was er sagt. Warum? Das Fleisch ist nicht in der Lage, es zu verstehen. Und dann, ich lese euch Vers 60. Die Auswirkungen. Nachdem Jesus das gelehrt hatte, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Natürlich. Wer kann sie hören? Niemand. Wer kann sie hören? Wer kann es verstehen? Niemand. Deswegen hat er gesagt, es muss vom Vater vorher gelehrt sein. Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Dies? wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er war, ärgert euch dies, dass ich das Brot vom Himmel bin, das gekommen ist und ich wieder dahin zurückgehe, woher ich kam? Wie? Das ist für sie ein Ärgernis. Wie gehst du zum, bist du Gott? Ja, genau. Und jetzt schaut mal, jetzt worauf ich hinaus möchte, Vers 63. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, diesen Geist und diesen Leben. Das Fleisch nützt nichts. Die stehen da und versuchen mit ihrem begrenzten Verstand, mit ihrer Theologie, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Lebenswelt, mit ihrer Prägung, mit ihrer Religion, mit ihren Auslegungen, mit ihren Kommentaren, mit ihren Rabbinerschulen, versuchen sie das alles einzuordnen, wie man von Gott gerecht wird und so weiter. Und sie aus eigener Kraft und all das, und Jesus sagt, das Fleisch nützt nichts. Ihr könnt es nicht verstehen. Es nützt nichts. Der Geist ist der Lebendigmacher und das ist, worauf ich hinaus möchte. Man muss von Neuem geboren werden. Der Geist muss lebendig machen, sonst war es das mit euch. Ja, okay, wie machen wir das? Die Worte, die ich zu euch geredet habe, und jetzt kommen wir näher zum Petrus, die Worte, das ist Geist. Das ist der Same, der neues Leben hervorruft, bei der Zeugung. Also, das Fleisch nützt nichts. Und darum arbeitet Petrus so stark das heraus und sagt, das Fleisch nützt nichts, es ist wie Gras ist Blume, es vergeht, es stirbt, es hat kein Leben in sich selbst, es kann sich selbst nicht erhalten, es stirbt, es ist kraftlos, das ist das Bild, es vergeht. Und dieses Bild müssen wir vor Augen haben. Wisst ihr warum? Weil wir permanent fleischlich handeln. Und glaubt mir, mehr als wir denken, dass wir so fleischlich handeln. Und ich habe manchmal muss ich echt schmunzeln, nicht über, versteht mich nicht falsch, nicht, ich überhebe mich keineswegs darüber, weil ich kenne mich ja selbst sehr gut. Aber manchmal muss ich echt schmunzeln, wie in unserer Gemeinde zum Beispiel oder überhaupt in der Christenheit, sag ich so, man sich an die Gurgel geht und meint, das für Gott zu tun und man meint, das ist ein geistlicher Kampf und ganz in, und das ist so tief fleischlich, so tief fleischlich. Eine ungeheuchelte, beständige Bruderliebe funktioniert nicht im Fleisch. Kann nicht funktionieren. Interessanterweise probieren wir es halt immer wieder, gell? Und wir merken manchmal nicht, wie wir da rausrutschen und denken noch, wir sind da super geistlich. Ich möchte euch ein paar Dinge zeigen, dass das Fleisch nichts nützt und zu was es hervorbringt. Warum ist es wie Blume und wie Gras, das verdorrt? Warum ist es schwach und vergänglich? Darf ich euch ganz kurz in die bekannten Römer 7 Verse kurz, ganz kurz wirklich nur daran erinnern. Römer 7, ein paar Bibelstellen. Und die in Zusammenhang mit unserem Thema der Bruderliebe zusammenbringen. Römer 7, in diesem Kontext spricht Paulus, dass wir eben dem Gesetz gestorben sind und dann Vers 5, denn als wir im Fleisch waren, ich werde das jetzt nicht groß kommentieren, ich habe eine extra Bibelstunde darüber gemacht, über Römer 7, aber hier, als wir im Fleisch waren, nicht mehr sind, waren, wirkten die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz erregt wurden in unseren Gliedern, um den Tod Frucht zu bringen. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten worden sind. Wir waren im Fleisch und das musste sterben. Und wir sind mit Christus gestorben und das Fleisch abzulegen, diese alte Natur abzulegen, haben wir am Sonntag eine herrliche Tauffeier gehabt, um das zu demonstrieren. Das alte Leben, das Fleisch muss abgelegt werden, mit Christus gestorben, getötet werden, gekreuzigt werden. Paulus sagt, früher waren wir im Fleisch, das Fleisch ist aber unter dem Gesetz und darum waren wir tot, kraftlos, unfähig. In Vers 15 sagt er, ich lese Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich bin aber fleischlich unter die Sünde verkauft. Gesetz ist geistlich, der Mensch ist Fleisch, wie soll das funktionieren? Geht nicht, nicht in der Lage. Und dann spricht er darüber, was ich nicht will, das tue ich, was ich tun will, das tue ich nicht, zeigt, vom Verstand aus, wie Whitfield, dieser, von dem ich euch die Biografie vorgelesen habe, von Verstand will ich Gott gehorchen, ich will das Gesetz halten, ich will mich bemühen. Vom Verstand kein Problem, aber die Fähigkeit, das ist das Problem. Das Problem ist nicht das Wollen, der freie Wille und so weiter. Das ist nie das Problem. Die ganze freie Wille-Diskussion nochmal an dieser Stelle. Der freie Wille ist nie das Problem. Wir haben einen freien Willen. Das Problem ist, wir können nicht. Wir wollen, aber kriegen es nicht hin. Das Problem ist nicht, ich will nicht. Ich will, aber ich krieg's nicht hin. Das ist doch unser Dilemma, oder? Wer von euch sagt, mein Problem, ich will gar nicht. Oft ist doch so, wir wollen, aber wir kriegen es nicht hin. Das ist das Dilemma. Und das zeigt uns, das ist das Fleisch. Es ist nicht in der Lage. Und darum kommt dieser Ausruf, wer wird mich erlösen? Und dann das Bekenntnis, Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus. Richtig? Und jetzt schaut mal Kapitel 8. Jetzt kommt das Evangelium, jetzt kommt die gute Nachricht. Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Jesus Christus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werde in uns. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat seinen Sohn in der gleichen Gestalt geschickt auf diese Erde, wie du hast. Um das zu tun, was du eben nicht kannst im Fleisch. Du kannst weder im Fleisch Gott gefallen, du kannst das Gesetz halten, du kannst lieben, anhalten, ungeheuchelt, das kriegst du nicht hin. Und jetzt, aber das ist der Maßstab, fordert das Gesetz. Jetzt kommt Jesus und jetzt überlegt euch mal, er nimmt sich deine und meine an und wird wie du und ich, nimmt diese Schwachheit an und lebt in dieser Schwachheit, um was zu tun? Um alles zu erfüllen, um so zu leben, wie du lieben solltest. Um so zu handeln, wie du handeln solltest. Um so zu beten, wie du beten solltest. Und er hat es geschafft. So hat er die Sünde im Fleisch verurteilt. Er hat sie überwunden. Das ist Wahnsinn. Das hat er hingekriegt. Der Einzige, der im Fleisch in allem versucht wurde, doch ohne Sünde. Im Fleisch. Das ist der Punkt. Er kam nicht in Herrlichkeit und in seiner Herrlichkeit sagt er, wo ist die Sünde, wo sind die Versuchungen, wo ist der Teufel, versteht ihr, was ich meine? Ja, die würden nicht mal in die Nähe von ihm kommen. Er kam in der Schwachheit als Baby, in der Abhängigkeit, mit Hunger und Durst und allem, mit allen Bedürfnissen, in aller Schwachheit des Fleisches und überwand die Sünde. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Für dich und für mich hat das getan. Warum? Um zu zeigen, dieses Leben brauchen wir. Dieses Leben brauchen wir, das in Jesus war. Was war der Unterschied zwischen Jesus und dir? Jetzt hoffentlich nicht mehr. Ich war ja Jesus, gell? Ich war von Gott gekommen. Nun gut, hat halt das Fleisch angenommen, aber ich habe gleich, ja Gott, kein Problem, gell? Ich habe keine große Kunst. Wenn ich so würde, wenn ich von Gott gezeugt wäre, dann wäre auch kein Problem. Wenn ich die Kraft Gottes in mir hätte, wäre auch kein Problem. Wenn Gott in mir genauso würde, in aller Fülle wie in Christus, wäre auch kein Problem. Freund, genau das ist der Punkt. Der Unterschied war zu dir damals und dass Christus gezeugt durch den Geist. Und was brauchen wir dann? Zeugung durch den Geist. Und jetzt sage ich dir, wenn du wiedergeboren bist, was wohnt in dir? Was hast du erlebt? Versteht ihr, was für eine Herrlichkeit? Und warum Petrus sagt, denn ihr seid wiedergeboren. Ihr seid jetzt teilhaftig der göttlichen Natur. Der Geist Christi, der im Fleisch Christi wohnte und alles überwand. Der gleiche Geist nimmt in dir Wohnung. Glaubst du das? Theoretisch, aber praktisch nicht. So rein theoretisch, theologiemäßig, ja, das schon. Aber in meinem Alltag, wo ist der, gell? Ich glaube, gerade in diesen Dingen, in unserer Prüfung, Versuchung gilt, das im Glauben festzuhalten und das gleich, was ich euch vorlesen werde, das zu üben. Aber das hat Jesus getan. Er hat das Fleisch überwunden, dieses Schwache, durch Zeugung. Und jetzt guckt mal Vers, immer noch Kapitel 8, Vers 5. Denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Aber die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden, weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht untertan, denn sie kann es auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch. Wie herrlich ist das, gell? So, aus dem Fleisch ist es unmöglich, etwas zu tun, was Gott gefällt. Es ist nicht möglich. Es ist weder Gott, es ist widerstrebt Gott, es ist nicht in der Lage, es kann es nicht. Es hat nicht diese Anteile in der göttlichen Natur, um das Göttliche zu leben und zu tun. Aber Paulus sagt, aber ihr seid. Der Punkt ist jetzt, wenn du wiedergeboren bist, Freund und Freundin, bist du nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Du bist nicht mehr im Fleisch, sondern du bist im Geist. Aber wisst ihr, was das Manko ist? Dass wir A, das vergessen, B, vielleicht daran zweifeln und C, wir uns so verhalten, als ob wir im Fleisch sind. Und die Bibel spricht dann von fleischlich handeln. Und wisst ihr, wie oft wir das machen? Ich möchte euch ein Beispiel geben. 1. Korinther Kapitel 3. 1. Korinther Kapitel 3. Darf ich dir einen kleinen Test geben? Wirklich, einen minimalen Test. Und ich möchte, dass nur du dich selbst prüfst, nicht deinen Nachbarn. Wirklich, du dich selbst. Bitte, wehre dem Teufel und jedem Gedanken jetzt den anderen als dann, ah ja, klar. 1. Korinther 3, ab Vers 1. Und ich, Brüder, Schwestern, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen. Paulus sagt damit nicht, oh, ihr seid im Fleisch. Dann könnte er am Anfang nicht sagen, Heilige und Gerechte in Christus. Er redet nicht, ich konnte nicht zu euch reden, weil ihr noch im Fleisch seid. Nein, 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 er sagt, ich konnte nicht zu euch als so reden, als ob ihr geistlich seid, sondern ich muss mit euch reden, als ob ihr noch fleischlich seid. Das heißt, obwohl ihr im Geist seid, verhaltet ihr euch nämlich fleischlich. Und deswegen scheint mir, als zu Unmündigen, als Babys, sie haben noch keine Ahnung, was sie sind und haben. Also muss ich ganz klein anfangen, muss Milch euch zu trinken geben, sonst verschluckt ihr euch so schnell. Wenn ich euch von diesen herrlichen Verheißungen Gottes rede, ihr versteht es gar nicht. Und dann, interessanterweise, woran merkt Paulus, ob die Gemeinde in Korinth übrigens die Zungenrede und Heilung und alles mögliche hat? Ist nicht ohne, gell? Die Gemeinde in Korinth, woran merkt er, dass sie fleischlich sind? Dass sie eigentlich geistig noch Babys sind? Was ist das Kennzeichen für ihn? Würden wir so prüfen. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet es nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Nochmal, bitte versteht mich jetzt richtig. Er sagt nicht, ihr seid im Fleisch. Dann kann man ja Gott nicht gefallen. Sondern ihr seid fleischlich, das heißt, ihr verhaltet euch so, als ob ihr im Fleisch seid. Das ist ein himmelhoher Unterschied. Und jetzt, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Sehr einfacher Test. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist. Wie oft streiten wir uns und meinen, super geistlich zu sein. Wie oft streiten wir uns und meinen, für die Sache Gottes zu kämpfen. Versteht ihr, was ich meine? Und wir ereifern uns in dem ganzen Streit und halten uns für so geistlich, wir, und halten uns für so geistlich. Und die Schrift sagt, Paulus sagt, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Das heißt, nach dem Fleisch, in Schwachheit, Vergänglichkeit, alte Natur, irdisch, menschlich. Das ist Fleisch, menschlich. Wenn wir nur das behalten würden und uns selbst prüfen würden, dann würde das Wort, der Geist uns schnell überführen und wir wüssten, was wir tun, und haben Buße tun, das vor Jesus hinlegen und sagen, tut mir leid, dass ich wieder nicht im Geist und im Fleisch gehandelt habe. Ist eigentlich sehr, sehr einfach. Warum lese ich euch diesen Text? Das Thema ist, liebt einander, ungeheuchelt anhalten. Es geht um die Brüderliebe. Denn ihr seid wiedergeboren, befähigt zu dieser Liebe. Wie? Durch den Geist Gottes. Aber wenn wir Streitigkeit haben und Eifersucht, wir sind neidisch aufeinander. Ich sprach an einer Frauenfreizeit über dieses Thema, sprach mir sehr intensiv darüber. Mich überrascht es und immer wieder, wie wir Christen es schaffen, auf andere Christen neidisch zu werden und alles dann anfangen schlecht zu machen. Mich überrascht das. Statt dass wir uns an diesen Dingen mitfreuen, wir werden neidisch. Da singt jemand besser, statt wir sagen, oh, das war so, oh, wie schön war sie gesungen. Finden wir jeden falschen Ton und dann irgendein, ja, warum das Lied ist nicht das Richtige war für diesen Sonntag und warum sie so angezogen war. Passt wahrscheinlich, gell? Alles Mögliche finden wir. Anstatt dass an den Dingen sich zu erfreuen, immer Neid. So Kleinigkeiten, so banale Dinge, wo man sich darüber aufregt, wo ich denke, wie kann das sein? Und dann aber für Jesus, für den Herrn und Gemeinde und alles Mögliche. Und ich denke, zu tief fleischlich. Darf ich so frei sein? Verzeiht mir, wenn ich da streitet man, ja, doch, da streitet man sich über irgendwelche dummen Kaffeebecher. Welche die falschen, welche die richtigen sind. Und da, natürlich brauchst du die richtigen, damit man nicht sich Hände verbrennt, wie auch immer. Korrigiert mich nachher, nicht jetzt. Kommt auf mich zu, wenn ich da Unrecht habe. Aber ich sage so, dann. Ich nehme einfach dieses Beispiel. Das ist zwar jetzt nicht so dramatisch, wie ich es jetzt darstelle, aber nur als Beispiel. Ich rede in Gleichnissen jetzt. Ich erzähle euch ein Gleichnis. Da gab es eine Gemeinde und ich dachte, es wäre doch gut, wenn Menschen reinkommen, was zu trinken bekommen und vielleicht so einen Kakao oder einen Kaffee oder einen Tee. Das würde doch gut für die Gemeinschaft sein. Und dann stellt diese Gemeinde dahin und statt man dann sagt, hey, Bruder oder Schwester oder wer es auch immer das getan hat, oh, danke, was für ein, du hast uns aber echt lieb, ihr habt uns so lieb und tut uns wirklich was Gutes. Und, oh, ich rede in Gleichnissen. Man hätte aber eine andere Kaffeemaschine holen können. Also die Blöde, die ist immer so laut. Oder diese Kaffee schmeckt nicht. Oder diese Becher sind zu, wie auch immer. Und Müll und Entsorgung. Und ja, alles hat seinen Platz. Aber irgendwie denke ich, wieso freut man sich erstmal nicht dran und jubelt eine Runde darüber und sagt, guck mal, das ist nur ein Beispiel. Vergesst die Kaffeemaschine. Aber permanent, immer wieder. Wir können viele Gleichnisse davon erzählen. Also, die Bibel ist da sehr klar. Sie sagt, es ist nicht in der Lage, dass wir diese anhaltende, ungeheuchelte Bruderliebe untereinander haben, obwohl wir die Quelle haben, das neue Leben, wiedergeboren sind, aber wir leben nach menschlichen Weisen, nach unserem menschlichen Verständnis und nicht nach dem Geist. Aber wisst ihr, was nach dem Fleischleben bedeutet? Es bringt genau das Gegenteil hervor, was der Geist hervorbringt. Darf ich euch ein paar Beispiele vorlesen? Geht mal in Galater Kapitel 4. Das ist der letzte Brief zu diesem Punkt. Galater Kapitel 4. Ich muss euch ehrlich sagen, das war eine Schule, die Gott mit mir gegangen ist. Deswegen rede ich vielleicht so euphorisch, oder nicht euphorisch, aber so ernst darüber. Ich als junger Kerle, mittlerweile glaube ich sogar, so, die Zeit verstreicht, ja. So. Ich kann mich erinnern, dass man ist voll für den Herrn unterwegs und freut sich über jeden Segen, den der Herr eingibt, jede kleine Frucht. Dann kriegt man mit, dass ein anderer Freund ein bisschen mehr Segen hat und schon ist man neidisch. Wie kann es sein? Wie kann Gott ihn segnen? Wieso? Versteht ihr, was ich meine? Und ich wurde so überführt, ich sag, wieso kann ich mich nicht mit ihm freuen? Wenn der Herr mir eine Frucht schenkt wieso, und ein Segen und ein Feld und ein Dienst, wieso kann ich mich nicht freuen? Ja, weil ich es nicht habe. Der Herr kann schon gern segnen und kann schon Menschen zum Glauben führen und die Gemeinden sollen schon wachsen, aber bitte schön durch mich. Durch das, was ich tue. Nicht der, der taugt doch nichts. Guck mal die Haare an. Das war eine harte Schule. Im Galaterbrief, Galater Kapitel 4, wir haben das in anderen Kontexten schon mehrfach gelesen. Paulus spricht ja gegen die Gesetzlichkeit und das Leben nach dem Fleisch und all diese Dinge. So ein Thema, das ist stattdessen Leben im Geist. Und er bringt als Beispiel zwei Geburten und zeigt, was die hervorbringen. Die erste Geburt nennt er nach dem Fleisch. Wisst ihr, wer gezeugt hat nach dem Fleisch? Abraham. Und Abraham zeugte nach dem Fleisch mit der Hagar. Und es kam dabei ein Kind des Fleisches raus, Ismael. Und dieses Kind Ismael ist nach dem Fleisch gezeugt, sagt Paulus. Kapitel 4, Vers 20 schreibt er darüber und erzählt er darüber. Und sagt, das ist ein Kind das ist unter dem ersten Bund und das sind die Berg Sinai und das ist das Gesetz. Das Fleisch ist unter dem Gesetz und sagt, und das ist das jetzige Israel. Das ist Israel nach dem Fleisch. Alles, was durch den natürlichen Menschen gezeugt ist, aus dem natürlichen Samen, aus dem Menschensamen gezeugt, ist Fleisch. Ist Fleisch. Und jeder Israelit, egal ob er aus der natürlichen Nachkommenschaft Abrahams kommt, aus seinem natürlichen Samen, ist Fleisch. Und was haben wir gesagt? Das Fleisch nützt nichts. Oh Mann, allein dieser Punkt müsste schon reichen. Das Fleisch nützt nichts. Es bringt dir nichts, vom Abraham abzustammen, nach Abrahams Zeugung zu sein. Bringt nichts. Aber es gibt ein anderes Kind. Und es wurde nicht nach dem Fleisch gezeugt, sondern nach dem Geist. Warum nach dem Geist? Weil Gott hat mit Absicht in Abraham so lang warten lassen, bis weder Abraham noch Sarah ein Kind zeugen konnten. Das musste nach dem Geist geschehen. Darum hat er so gewartet. Nicht nach dem Fleisch. Das kannst du nicht machen, Abraham. Das muss ich machen. Das ist die Geschichte. Es gab zwei Geburten. Einen nach dem Fleisch und einen nach dem Geist. Vers 28 lese ich. Das ist so herrlich, wie er schreibt. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung, das heißt, gezeugt nach dem Geist. Aber wie damals der nach dem Fleisch Geborenen, den nach dem Geist Geborenen verfolgte. Hier, Paulus spricht, es gibt einen nach dem Fleisch Geborenen und einen nach dem Geist Geborenen. Aber worauf will ich hinaus? Warum zitiere ich diese Stelle? Aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborenen, nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist auch jetzt. Das heißt, der nach dem Fleisch Geborene hasst den nach dem Geist Geborenen. Er kann ihn nicht lieben, er wird nicht lieben. Und wenn wir nicht lieben, dann ist nach dem Fleisch. Das Fleisch liebt nicht, es neidet. Wieso soll er erben? Wieso ist er der Lieblings von Papa? Ich bin doch auch von ihm, stamme doch auch von ihm ab und all diese Dinge. Er hat ihn gehasst. Warum? Vers 30. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Das Fleisch erbt nichts. Nach dem Geist erbt. Das Fleisch hasst den Geist. Das nach dem Fleisch Geborene heißt hasst nach dem Geist Geborenen. Von daher brechen wir es runter. Wenn einer hasst, der nach dem Geist geboren ist, dann sagt Johannes in seinem ganzen Brief, ersten Johannesbrief, dann stimmt irgendwas nicht. Das passt irgendwie nicht. Denn du kannst nicht den Bruder hassen, wenn du von Gott gezeugt bist. Ihr versteht das ganze Thema des ersten Johannesbriefs, das ist genau das Thema. Wenn du von Gott geboren bist, dann bist du in der Lage, auch den anderen von Gott geboren zu lieben. Wenn du ihn aber nicht liebst, dann stimmt irgendwas mit deiner Geburt nicht. Dann fehlt dir wohl das Entscheidende. Kapitel 5 im Galaterbrief, Vers 13. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nun gebraucht nicht die Freiheit zu Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Seht ihr, wie Paulus diese Thematik hier genauso wieder zusammenbringt? Ich sage, wenn du jetzt nach dem Geist geboren bist, lass dich nicht wieder unter das Fleisch unterjochen. Und förder nicht das Fleisch. Denn wenn du das Fleisch förderst und nach dem Fleisch lebst, wirst du nicht, wird nicht aneinander lieben, ihr werdet aneinander beißen, fressen und zerschneiden. Vers 15, wenn ihr aber einander beißen, fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Also wenn ihr nach dem Fleisch lebt, wenn ihr Fleisch in eurem Leben Raum gebt, kein Wunder, dass ihr euch permanent zerfleischt. Ist so. Er sagt, ihr seid nicht mehr in dem Fleisch. Wieso lasst ihr euch wieder unter diese Mechanismen, unter diese Gesetzmäßigkeit permanent unterjochen? Und es beginnt das Gesetz, dann wird das Fleisch wach, dann unsere Versuche, unser Scheitern, unser Neid und all diese Dinge. Vers 16. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch. Das ist ein Kampf. So, die Frage ist, auf was hörst du? Aufs Fleisch oder auf den Geist? Die auf dem Fleisch hören, sind fleischlich. Das ist deine Entscheidung. Du stehst da in einer Situation und das ist deine Entscheidung. Du hast die Freiheit. Du bist in Christus frei gemacht. Du musst nicht mehr aufs Fleisch hören. Du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Du hast die Freiheit. Du hast keine Entschuldigung. Du hast die Freiheit. Da kommt die Situation, da kommt der blöde Kaffeebecher. Und du kannst jetzt sagen, okay, entweder höre ich jetzt auf mein Fleisch und wisst ihr, was dann kommt? Ich lese euch gleich vor. Dann kommt all die Emotionen, Neid, Sauer, Streit, all diese Dinge kommen hervor. Oder du sagst, okay, aber in mir wohnt doch der Geist Christi, der Geist, der in Christus war und die Welt und das Fleisch überwand. Also, und du wendest dich und sagst, ich will auf den Geist hören. Der Geist soll in mir Raum haben, nicht mein Fleisch. Diese Entscheidung hast du, die musst du treffen. Das ist kein Automatismus. Du musst in diesem Moment sagen, auf wen willst du hören? Erinnert euch im Petrusbrief, Kinder des Gehorsams. Auf wen willst du hören? Und in dem Moment, wo du hinhörst, wird das Auswirkungen haben. Hörst du aufs Fleisch, da kommen Dinge automatisch. Hörst du auf den Geist, da kommen Dinge automatisch. Ich lese euch das vor. Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf und der Geist gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, und jetzt schaut mal, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlerei und dergleichen. Also wir können die Liste noch weitermachen. Also, wenn du irgendein Ding, das ich gerade gelesen habe, in deinem Leben wiederfindest, dann weißt du, was dich dazu bewogen hat, das zu tun. Ob du weißt, was du in diesem Moment geleitet wurdest, ob du im Fleisch warst oder im Geist warst. Da brauchst du keine Gehirnakrobatik. Also wenn es diese Dinge da rauskommt, das Fleisch bringt das hervor. Warum sage ich euch das ganz? Wenn wir nach dem Fleisch leben, unmöglich das hervor, wir können nicht lieben, das wird permanent das hervorbringen. Und dann heißt es, von diesen sage ich im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist, und er beginnt mit Liebe, und dann höre ich schon auf. Das ist die erste Frucht, die den Geist hervorbringt. So, wandelt im Geist und nicht im Fleisch. Fleisch ist Schwachheit, Vergänglichkeit, Leben aus der alten Natur, Tod, irdisch, menschlich. Nicht in der Lage zu lieben, nicht in der Lage. Fleisch ist nicht in der Lage zu lieben. Eigentlich muss ich euch davon nicht überzeugen, ich will euch nur erinnern. Das ist doch unsere Erfahrung, oder? Das Fleisch kann nicht lieben. Und wenn es nach Liebe aussieht, dann ist es eine sehr eigensinnige Liebe. Das heißt, dann dieses Fleisch liebt nur, wenn es was davon bekommt. Du sagst, guck mal, die Welt liebt doch auch, mein Nachbar liebt doch auch und so. Ja klar, lieben die, aber nur solange ist sie was davon ein Profit. Auch wenn sie 20 Jahren ich auch mal die Heckenschere ausleihen darf. Diese Liebe, die ist immer Die braucht immer ein Gegenüber, eine Belohnung und ein, das ist eine selbstsüchtige Liebe. Die Wiedergeburt bringt uns, in uns an die Quelle. Es schafft eine neue Natur in uns. Es gibt uns dieses Leben, das göttliche Leben in uns, das uns befähigt, so zu lieben, so zu leben, wie Gott es will. Es gibt uns Kraft, es schafft eine Frucht, die unvergänglich ist. Und das ist herrlich, wie Petrus das beschreibt. Ich möchte euch wieder einladen, noch fünf Minuten wieder zurück zum 1. Petrus Kapitel 1, zu unserem Text zurückzukehren. Also, wir haben uns angeschaut, alles Fleisch ist wie Gras und seine Herrlichkeit wie Gras ist Blumen. Das Gras ist verdorrt und die Blume ist abgefallen. Also nicht in der Lage. Vers 25, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Dies ist aber das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Also das, was wir haben, oder durch das, was wir gezeugt worden sind, ist nicht durchs Fleisch, sondern in dem Fall durchs Geist, wird aber definiert durch das Wort. Und dieses Wort bleibt in Ewigkeit. So, es ist lebendig und es ist bleibend. Das, was da passiert, ist lebendig, darum hat es Kraft, darum hat es Leben und es ist bleibend, es ist bleibend. Jetzt, bevor ich paar Sachen noch, euch dazu noch sage, schaut mal, welches Wort vermag, oder anders, das neue Leben vermag nur das Wort Gottes zu gebären. Aber welches Wort? Dies aber ist das Wort, das euch als Evangelium verkündigt worden ist. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Nicht jedes Wort Gottes, darf ich so sagen, nicht jede Predigt vermag, neues Leben zu schaffen. Nicht jede Verkündigung vermag, neues Leben zu schaffen. Nicht jede Bibelarbeit vermag, neues Leben zu schaffen. Nicht jedes Zeugnis vermag, neues Leben zu schaffen. Es vermag nur das Wort, neues Leben zu schaffen. Nur der Same vermag, neues Leben zu schaffen, das als Evangelium verkündigt wird. Wenn eine Predigt stattfindet und eine Lehre stattfindet und ein Zeugnis, wie auch immer, aber darin nichts vom Evangelium vorkommt, braucht man sich nicht wundern, wenn kein Leben entsteht. Was ist das Evangelium? Da braucht man eine gute Definition, gell, was das Evangelium ist. Und in erster Linie ist so einfach, das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Darf ich so sagen, wenn wir eine Predigt halten, oder ich sage jetzt einfach als Predigt halten, und in dieser Predigt der Sohn Gottes nicht vorkommt, dann brauchen wir kein Wunder, wenn kein Leben daraus entsteht. Brauchen wir uns nicht wundern. Vermag es nicht. Es mag intelligent sein, es mag rhetorisch brillant sein, es kann sogar ganz praktisch sein, ganz viele Hilfestellungen, ganz nah bei Menschen sein, vieles. Und man denkt, oh, das war jetzt sehr interessant und das war sehr hilfreich. Und man geht hinaus und denkt, das will ich jetzt tun. Das fand ich jetzt gut. Das fand ich sehr anregend, das fand ich sehr ermahnend, das fand ich sehr motivierend. Dass ich behaupte nicht, dass solche Predigten langweilig sind. Es gibt viele interessante Predigten. Nur der Punkt ist, sie haben keine bleibende Kraft. Sie haben nichts Bleibendes und nichts Lebendiges. Warum? Weil ihnen das Evangelium fehlt. Und dieses Evangelium ist hier eine Person Jesu Christi. Lest euch alle Predigten der Bibel durch und schaut, zeigt mir eine Predigt, wo nicht Christus vorkommt. Das ist das, was Leben schafft. Dieser Same kann nur Leben schaffen. Wenn wir unterlassen, dieses Evangelium zu verkündigen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Menschen nicht zum Glauben kommen, wenn keine Wiedergeburt stattfindet. Und oh, welches Argument noch? Und oh, was können wir noch machen? Was können wir noch sagen? Programme, Action und alles Mögliche. So viel Anstrengung, so viel gut gemeintes. Und dann nach ein paar Jahren merken wir, boah, man ist ausgelaugt, aber guck mal, wie viel haben sich bekehrt? Warum? Wir haben doch so Mühe gegeben, so viel gemacht. Jetzt möchte ich eins sofort nachschieben. Wenn aber das Evangelium gepredigt wird, bedeutet das automatisch, dass Bekehrung stattfindet. Darf ich euch jetzt dieses, an dieser Stelle dieses Bild bemühen? Wie entsteht Leben, das nach dem Fleisch gezeugte? Da muss man aktiv werden. So viel will ich dazu sagen, mehr nicht. So, das nimmt eine Verantwortung von Mann und Frau. Die können nicht einfach auf die Knie gehen und sagen, Gott, gib uns ein Kind. Und dann kommt der Storch angeflogen und dann, wow, guck mal, Gott hat unser Gebet erhört. Und wir sind schon aufgeklärt, man weiß, dazu gehört ein sich erkennen in der Sprache der Bibel. Das heißt, sich lieben. Ohne Liebe keine Zeugung. Ich rede sehr, sehr, sehr allgemein. Da brauchst du eine Beziehung, eine Beziehungsebene, ein Gegenüber. Und dann tun die Mann und Frau das, was sie tun sollten, damit das Kind bekommt. Und wir haben es gemacht, also automatisch. Dann wird die Frau automatisch schwanger, oder? Wie viel ringen und tun und passiert nichts. Wisst ihr warum? Weil dass dieser Same aufgeht und dass dieser Same an den Ort kommt, wo das Leben dann entsteht, dieses Wunder der fleischlichen Geburt. Ein Wunder. Wer macht das? Der Schöpfer. Das ist kein Automatismus. Das heißt, selbst wenn der Same gesund ist und alles und die Gebärmutter gesund ist und alles ist okay und der Rhythmus und alles stimmt und es kommt zusammen, alles was zusammenkommen muss. Wenn der Herr es nicht gibt, gibt es kein Leben. Wenn es schon bei der natürlichen Geburt so ist, wie viel mehr bei der geistlichen? Das heißt, der Same muss rein sein. Das, was wir tun müssen, müssen wir tun. Wir können nicht sagen, der Herr wird schon tun. Das neue Leben entsteht, wir müssen den Samen ausstreuen. Aber wir müssen auch den richtigen Samen ausstreuen, wir müssen das Evangelium predigen. Aber dann ist ja klar, und dann automatisch. Nein, der Herr, wisst ihr, was Paulus sagt? Ich habe gepflanzt, ich habe gesät. Apollos hat begossen, das ist nämlich auch was, das man tun. Aber Gott gibt das Wachstum. Ich pflanze, das ist mein Job, der andere muss dann kultivieren, das ist sein Job. Aber Gott muss Wachstum geben. Wenn Gott kein Wachstum gibt, gibt es keine Frucht, gibt es kein Wachstum, gibt es nicht. Es kommt auf, darum kommt es nicht auf den, der sät und nicht auf den, der gießt, sondern auf den Wachstum schenkenden Gott an. Du kannst keine Wiedergeburt schaffen. Du kannst keine Wiedergeburt machen. Du kannst sie nicht erzwingen, mit keinem Argument. Und selbst wenn du das reinste Evangelium hast, das reinste Evangelium und ausstreut, wenn Gott es nicht aufgehen lässt, merkt ihr, wie abhängig wir da nicht nur in der natürlichen Zeugung, genauso in der geistlichen Zeugung sind? Und ich staune darüber, wie manche es für einen Automatismus halten und sagen, wenn wir das und das tun, dann verspreche ich euch. Ich habe ein Erlebnis gehabt, das mich bis heute traumatisiert hat. Kam ein Evangelist in unsere Gemeinde und garantierte uns Bekehrungen. Er garantierte es. Ich habe schon an manchen Stellen gesagt, das war die einzigste Evangelisation, wo ich gebetet habe, dass keiner zum Glauben kommt. Weil er hat weder Evangelium gepredigt, der Menschen manipuliert und sich dann darüber mordsmäßig über diesen gottlosen Ort sich beschwert, weil keiner zum Glauben kam. Ich komme gleich zum Schluss. Ich lese euch eine Stelle. Ich sage es nicht mal wo, damit ihr nicht nachschlagen könnt. Voll fies, gell? Aber ich muss für dich da oben das sagen, gell? 1. Korinther. Vers 1. Und als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit, das Geheimnis Gottes zu verkündigen, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das war das, ich habe mir vorgenommen, keine Redeweisheit, all diese Dinge. Ich habe mir vorgenommen, den Samen Christus zu verkündigen und den als gekreuzigt, das heißt das Erlösungswerk. Das habe ich mir vorgenommen. Jetzt wisst ihr warum. Und ich war bei euch in Schwachheit, mit viel Furcht und Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht mit überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Paulus weiß, er könnte Menschen überreden, Dinge zu tun. Er könnte Menschen überreden, zu glauben, in die Gemeinde zu gehen. Er könnte mit Rhetorik, Weisheit sie animieren, Dinge zu tun, an Jesus zu glauben. Er weiß das. Er weiß aber, da bleibt es kraftlos, es wird kein Leben geben, die werden nicht in der Lage sein. Und darum sagt er, ich muss, was an mir liegt, den Samen so treu wie möglich ausstreuen, damit Gott ein Wachstum gibt, ein echtes Leben in der Erweisung des Geistes und der Kraft, damit eure Wiedergeburt und euer Glaube echt ist. Denn nur das vermag euch Kraft zu geben. Nichts anderes, nichts anderes. Bedarf diese Wiedergeburt, es bedarf diese neue Natur. Noch einmal werde ich euch bemühen zu diesen Versen. Dachte, ich werde es heute schaffen. Ich will noch einmal euch ganz kurz bemühen und dann aber auch schon Kapitel 2 überleiten, denn diese Dinge gehören eigentlich zusammen. Ich will mit euch noch mal diese neue Natur mit euch noch mal kurz anschauen und euch dann zeigen, Kapitel 2, Vers 1, wie diese Dinge zusammenhängen. Wenn ein Baby zur Welt kommt, was macht es als erstes? Schreien. Und als zweites? Essen. Und wenn ein Baby nicht schreit und nicht isst, dann stimmt etwas nicht, ja? Dann gibt man Klaps auf den Po, habe ich gerade ein Zeichen bekommen. Das natürliche Leben verlangt nach Nahrung und verlangt nach Äußerung. Geistliches Leben verlangt nach Nahrung und verlangt nach Äußerung. Ich sage so, wenn einer geistlich wiedergeboren ist, aber nie das Verlangen hat, irgendein Gebet zu sprechen, dann stimmt etwas nicht. Und wenn einer wiedergeboren zu sein und überhaupt keinen Hunger hat nach geistlicher Nahrung, dann stimmt etwas nicht. Seid begierig wie neugeborene Kinder nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Das ist die, wenn ihr wiedergeboren seid, denn ihr seid wiedergeboren, dann ernährt euch doch. Habt Hunger. Das neue Leben bringt diesen Hunger mit sich. Wenn jemand sagt, ja, das ist aber echt nichts für mich. Okay, also noch einmal kurz mit euch in 1. Petrus und dann sind wir dann durch Kapitel 1. Ich möchte beten. Ich danke dir für dieses großartige Geheimnis, das großartige Geheimnis, Jesu, dein Geheimnis, du in uns und wir in dir, dein Leben in uns, somit der Zugang zu der Kraft, zu diesem Leben, Hoffnung der Herrlichkeit. Mich bewegt es, mich überwältigt das, was für ein Vorrecht wir da haben, was für eine Gnade wir darin haben. Jesus Christus, ich bitte dich, Herr, lass uns mündig werden, dass wir diese Wahrheiten annehmen, dass wir sie essen können, dass wir uns daran nicht verschlucken. Herr, dass wir nicht permanent nur Milch, sondern dass wir auch da vorwärts gehen können. Herr, dass wir unterscheiden können zwischen Gut und Böse, zwischen Fleisch und Geist, zwischen Früchte des Geistes und Früchte des Fleisches, dass wir prüfen können unsere Motive und woher diese Dinge entsprechen, Herr. Herr, dass wir beschnitten werden und noch mehr Frucht bringen. Ich bitte dich, für mich in erster Linie, aber auch für meine Geschwister, für meine Gemeinde, Herr, heilige und reinige uns, dass wir ein Leben leben, das dies würdig ist und dich verherrlicht. Amen.